Wir wollen heute Morgen miteinander einen Vers lesen aus dem Römerbrief. Von dem gehen wir dann ins Alte Testament und betrachten uns näher, was dort auch beschrieben ist. Und zwar im Römer 9, Vers 13 lesen wir von der Ankündigung, die Gott der Rebekka gemacht hat, als sie schwanger war und die Kinder sich schon im Mutterleib stritten. Da heißt es, Vers 12 am Ende von Kapitel 9 im Römerbrief: Der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Uns soll es heute Morgen in der Predigt darum gehen, wie die Liebe Gottes sich im Leben von dem Jakob offenbart hat, gezeigt hat. Ich glaube, dass wir sehr wenig von der Liebe Gottes verstehe oder bisher begriffen habe. Selbst Kinder Gottes haben große Mühe, diese Liebe nicht nur zu verstehen, sondern auch sie zu würdigen, sie zu lieben, selbst auch zu achten, zu respektieren. Und von daher erscheint mir dies ein Thema oder auch eine Sache, mit der wir uns beschäftigen sollten. Und nichts bietet sich besser an, als im Grunde diese Liebe Gottes auch im Leben des Jakobs zu betrachten. Wir tun das nicht alles heute Morgen, sondern wollen dazu uns ein bisschen Zeit nehmen. Es soll keine lange Serie werden, aber doch einige Teile, wo wir uns das ganze Leben Jakobs anschauen und uns immer wieder diese eine Frage stellen: Wie zeigt sich denn diese Liebe Gottes, die hier schon zum Ausdruck kommt, noch bevor überhaupt er geboren wird, wird gesagt, Jakob habe ich geliebt. Was ganz erstaunlich ist. Der Vorsatz Gottes, diese Liebe Gottes. Aber am Anfang, wie immer, möchte ich zuallererst einmal mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, und wenn wir über die Liebe Gottes sprechen, ja, dann haben wir ganz besonders dich vor Auge, denn in dir selbst ist die Liebe Gottes ja zum Ausdruck gekommen. Deiner Menschwerdung, in deinem ganzen Werk, was du vollbracht hast. Um deinetwille können wir geliebt werden. Wir danken dir dafür, dass wir dies in deinem Wort auch lesen können. Aber wir bekennen dir auch, dass wir noch viel mehr von deiner Liebe entdecken müssen. Und wir wollen sie entdecken, wir wollen sie noch besser kennenlernen. Wir brauchen diese Erkenntnis für unser Leben, für unsere Nachfolge, für unser Herz. Du weißt, dass in unserem Herz so oft Mangel noch ist, dass wir so oft auch uns da gar nicht so wohl fühlen, so glücklich und zufrieden sind, wie wir es eigentlich sein könnten. Deine Liebe, es ist so wunderbar, dass sie unser Herz ganz und gar erfüllen kann und uns in Staunen versetzen kann. Für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Ach, hilf uns heute Morgen auf dem Weg dahin, sie zu erkennen und sie ganz neu zu erkennen. Hilf du deine Kinder, die hier sind. Hilf du den Erwachsenen, hilf uns alle miteinander. Lass es uns aufs Herz gelegt werden, nicht nur jetzt, wenn wir diese Predigt hören, sondern überhaupt uns Gedanken über diese Liebe zu machen. Und danke wir dir aber auch dafür, dass wir dir dein Werk auf der ganzen Erde bringen dürfen, Herr. Lass es doch heute Morgen so sein, dass eine reiche Frucht geschehen darf. Sei du mit denen auch besonders, die nicht unter uns sind heute Morgen, und segne du auch sie. Amen. Ich glaube, dass dieser Vers im Römerbrief in Kapitel 9, Vers 13, gelesen wird und viele, die ihn lesen, die erschrecke, weil sie lese, aber Esau habe ich gehasst. Und manchmal bin ich davon überzeugt, dass viel mehr darüber sich nicht nur aufrege, sondern auch aufhalte. Und gar nicht den ersten Teil des Verses so sehr beachte, wie er Beachtung verdient. Jakob habe ich geliebt. Noch bevor sie irgendetwas getan habe, Gutes oder Böses, heißt es, Jakob habe ich geliebt. Was heißt es? Was bedeutet es? Gottes Liebe im Leben des Jakobs. Die wollen wir uns heute Morgen betrachten. Darf ich am Anfang vielleicht eines vorwegschicken? Es ist eine Liebe, die zu ihrem Ziel kommt. Gottes Liebe hat immer ein Ziel, und das ist, alle, die er liebt, mit dieser erwählenden und wirksamen, außergewöhnlichen Liebe zu dem Herrn Jesus Christus zu führen, zum Glaube an ihn. Dass die, die ihn nun auch also sehe und entdecke, dass sie zu dem Herrn Jesus Christus geführt werden. Und beim Jakob war es im Grunde genommen genau so, Hebräer 11 und Vers 21, nur zur Einleitung, damit wir da ein kleines bisschen hineinfinden, da lesen wir von ihm, und das ist so das Allerletzte, was von seinem Leben gesagt wird, oder ein letzter Kommentar am Ende des Lebens vom Jakob. Hebräer 11, Vers 21, durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Also, der Jakob war ein Kind Gottes. Der Glaube, von dem hier die Rede ist, ist der Glaube an den kommenden Erlöser für ihn, an den kommenden Erlöser für uns, an den Erlöser, der gekommen ist. Die Liebe Gottes im Leben Jakobs ist eine, die zum Ziel gekommen ist. Und es ist wunderbar, dass Gottes Liebe diese Fähigkeit hat. Aber wir müssen beginnen, wo Gott auch begonnen hat oder wo das Leben des Jakobs begonnen hat, damit wir Gottes Liebe nur in irgendeiner Weise würdigen können. Diese Liebe Gottes. Es heißt von dem Jakob, als er geboren wurde und als er noch im Mutterleib war, dass es da im Leben von der Rebekka drunter und drüber ging. 1. Mose 25 steht Folgendes in Vers 22. Und die Kinder stießen sich in ihr. Und sie sprach, wenn es so steht, warum geschieht mir dies? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen, und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern, und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus rötlich am ganzen Leib, wie ein härener Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Und man gab ihm den Namen Jakob. Gottes Liebe im Leben des Jakobs. Hier wird er geboren. Vor einigen Tagen habe ich eine Geburtsanzeige erhalten von jemand aus Wilhelmsdorf. Den kennt ihr wahrscheinlich weniger. Es ist der Schwager von dem Hans-Werner Igel. Und in der Geburtsanzeige verkündigt voller Stolz der Vater, natürlich auch die Mutter, dass das Kind geboren ist. Und so eine kleine Anmerkung, die da auch zu finden ist, die geht in die Richtung, dass dieses Kind ein Kind der ersten Klasse ist, also quasi großartig, erste Klasse, großartig. In gewisser Weise kann man es begreifen und verstehen, wenn Eltern bei der Geburt ihrer Kinder sich freuen. Und das ist auch richtig so und das soll auch so sein, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir in der Bibel nachlesen, im 3. Mosebuch im 12. Kapitel, und das möchte ich ganz kurz mit uns aufschlagen, da finden wir eine merkwürdige Anweisung für das Volk Gottes. Gerade im Falle, dass ein Kind geboren wird, da soll die Mutter, weil sie sich verunreinigt hat, am Ende einer gewissen Zeit ein Brandopfer und ein Sündopfer bringen, um sich wieder zu reinigen. Jetzt Moment, das ist doch eine tolle Sache, wenn ein Kind geboren wird. Und wir freuen uns doch, wenn ein Kind geboren wird. Also, warum kann es denn da einen Anlass geben, dass nun ein Opfer gebracht wird zur Reinigung, ein Sündopfer? Können wir nicht verstehen. Nun, wenn wir im Römerbrief lesen, dass durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist und alle Nachkommen von Adam Sünder sind und Sünde in diese Welt bringen, Sünder als solche geboren werden, dann ist es wohl eher begreifbar. Wir sehen es ja immer von unserem Standpunkt aus. Es sind ja unsere Kinder und natürlich freuen wir uns und sollen wir uns aber auch freuen, wenn ein Kind geboren wird. Aber betrachtet euch es doch mal vom Standpunkt Gottes aus. Wenn ein Mensch auf dieser Erde geboren wird, kommt ein neuer Sünder auf die Welt. Und dieser Sünder trägt in seinem Herzen eine tiefe Abneigung gegen Gott. Ist das jetzt nun eine Erfindung von mir? Stimmt es gar nicht? Ihr könnt es in eurem eigenen Herzen nachprüfen. Habt ihr von Natur aus eine tiefe Zuneigung zu Gott? Ist das allererste, was ihr aufschlagt, wenn ihr als Kinder, wenn ihr lesen lernt die Bibel? Und ist es das, was euch auch die ganze Zeit über beschäftigt? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir von unserem Herzen, von unserem Fleisch aus in Feindschaft mit Gott leben? Im Römer 8, im 7. Vers heißt es, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. So werden wir geboren. Das ist eine Tatsache. Und aus diesem Grund muss auch eine Frau, wenn sie eben ein Kind gebiert, nach dem Gesetz Gottes, sich am Ende einer gewissen Zeit reinigen und muss ein Sündopfer bringen. Sie ist verunreinigt worden. Schrecklich in unsere Augen. Aber es ist die Wahrheit und es ist nicht schrecklich, es entspricht der Wahrheit. Und was der Wahrheit entspricht, ist eigentlich richtig und gut. Unsere Perspektive ist manchmal eine, die so verdreht ist. Diese kleinen Kinder, wie wunderbar, wie herrlich sind sie, sie liegen in der Wiege und sie können ja nur freundlich und nett sein. Nun, lass sie mal ein paar Wochen oder Monate älter werden und jedes Elternpaar wird dann auch davon berichten können, dass diese kleinen, niedlichen, netten Kinder ganz ungehorsam aus sein können. Man muss es ihnen nicht beibringen, das Nein. Das lernen sie sehr schnell. Nein, will ich nicht. Nein. So, jetzt muss ich aber wieder zurückkehren zu unserem Eigentlichen, zu dem, was wir uns heute Morgen betrachten wollen. Aber Jakob habe ich geliebt. Erstaunlich, noch bevor er geboren wurde, wurde das von ihm, also von Gott über ihn gesagt. Wie kann Gott ihn lieben? Wenn doch gar nichts Liebenswertes an ihm zu finden ist, wenn seine eigene Mutter später nach dem Gesetz eben ein Sündopfer bringen muss? Wie ist es Gott möglich, dass er Jakob lieben kann? Nun, diese Liebe Gottes ist völlig unabhängig in sich von etwas, was im Menschen vielleicht auch da sein sollte oder müsste. Es ist nicht der Ansatz, dass wir sagen könnten, nun, der Mensch hat etwas Schönes getan und jetzt liebt ihn Gott. Komme zu dem Herrn Jesus und Gott hat dich lieb. Also, dass die Ursache der Liebe Gottes zu finden wäre, indem, dass wir etwas Gutes tun. Im 1. Johannesbrief heißt es einmal im 4. Kapitel, im 10. Vers, in folgender Weise. 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Nicht weil wir ihn lieben, liebt auf einmal Gott uns. Und wenn es so wäre, wenn das also die Voraussetzung wäre, dass Gott uns lieb haben kann, dann könnte er uns nie lieb haben, weil wir nie von uns aus Gott lieben. Wir lieben nie von uns aus Gott. Die ihr hier sitzt und den Herrn Jesus Christus noch nicht kennt, ihr werdet nie von euch aus in der Lage sein, Gott zu lieben. Es ist euch unmöglich durch die Sünde, durch eure eigene Verlorenheit. Ihr werdet nie aus eurem nicht wiedergeborenen Herzen sagen, jetzt suche ich Jesus Christus. Sondern ihr werdet immer vor ihm fliehen. Ihr werdet immer von ihm davonlaufen. Ihr werdet eher die Bibel zuschlagen, als sie aufschlagen. Gottes Liebe ist nicht abhängig davon, dass etwas da ist, was liebenswert wäre. Er ist in sich selbst genügsam in seiner Liebe. Er kann um seiner selbst willen lieben, weil er es so will, weil er sich so vornimmt. Und er braucht deswegen nichts, wo er sich dran freuen könnte, obwohl er das sich wünscht. Nämlich, dass wir ihn auch lieben, keine Frage. So, das ist jetzt mein erster Punkt hier. Solch eine Liebe gibt es nirgendwo. Alle menschliche Liebe ist in gewisser Weise abhängig davon, dass sie in irgendeiner Weise etwas entweder zurückerhält oder etwas findet an dem Objekt der Liebe. Die Kinder lieben Fußball, warum? Ja, weil sie das toll finden. Das ist schön, das ist ein toller Sport. Da muss ich mich dafür interessieren. Und manche von den Kindern, die weiblichen mehr, die lieben wieder was anderes. Sagt mir, was es ist, was ihr liebt, ihr Mädle. Was liebt ihr? Kein Fußball, irgendetwas anderes. Aber ihr liebt es eben, weil ihr es toll findet. Da gibt es irgendetwas, was ihr mögt. Manch einer liebt es zu lesen, weil er spannende Geschichten mag. Da ist es immer das, was ich dort finde, aus irgendeinem Grund, etwas, was ich dort finde. Gott findet nichts an uns, was ihn erfreuen könnte. Nichts, es ist nichts da. Gar nichts. Es ist nichts da. Wo gibt es solch eine Liebe, die sich dahin gibt, als wir, so heißt es im Römerbrief, noch Feinde waren? Gott erweist seine Liebe gegen uns, als wir noch Feinde waren. Darf ich mal ganz praktisch werden? Alle hier, auch die, die den Herrn Jesus Christus noch gar nicht kennen, sind von ihrer Schöpfung her darauf angelegt, Liebe zu erfahren. Das ist uns etwas Natürliches. Wir wollen Liebe erfahren. Wir sind nicht darauf ausgehasst zu werden. Wir wollen uns erfreuen, fröhlich sein und glücklich sein. Wir sind auf der Suche nach Liebe. Ihr alle, kein einziger ausgeschlossen. Das ist das, was wir eigentlich am meisten suchen, Liebe. Wo werde ich angenommen? Wo werde ich aufgenommen? Wo werde ich angenommen und aufgenommen, so wie ich bin? Merkt ihr das nicht auch, ihr junge Leute ganz besonders, dass die Menschen um euch herum, die Gesellschaft, dauernd an euch Aufforderungen stellt und dass sie sagt, so musst du sein, dann liebe ich dich. Der Lehrer liebt die fleißigen Schüler am allermeisten, tut sich am allerschwersten mit den ungehorsamen, mit den frechen Schülern. So ist das nun mal, so war das schon immer gewesen. Also diese Liebe, die ihr so verzweifelt sucht und auf die ihr hin ausgerichtet seid von der Schöpfung her, ihr werdet sie in dieser Welt nie entdecken und finden, ihr werdet sie nie kennenlernen, ihr werdet sie nie in der Weise erfahren, dass ihr sagen könntet, hier liebt mich jemand einfach so wie ich bin. Meiner ganzen Abartigkeit, sage ich mal jetzt für die Erwachsenen, die wissen das eher einzuordnen. Nicht? Je älter man wird, umso mehr begreift man, wie verkehrt man eigentlich selbst auch ist. Wie viel kaputt gegangen ist im Herzen. Wie viel auch schief läuft im eigenen Leben. Das merkt man und entdeckt man. Und jetzt kann sich jemand dazu bewege zu sagen, Jakob habe ich geliebt. Habt ihr Interesse, diese Liebe für euch zu entdecken? Die Liebe kann, wo im Grunde genommen alle andere nur hassen können. Wer ist schon in der Lage, seine Feinde wirklich zu lieben? Es gehört zu Gottes Wesenszug. Im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt, sagt er, dass er über Gut und Böse eben den Regen auch herabkommen lässt, Fruchtbarkeit, Segen schenkt durch seine allgemeine Güte und Freundlichkeit. Jakob wird geboren, ein Sünder kommt in diese Welt und neue Sünde durch ihn. Und Gott sagt, aber Jakob habe ich geliebt. Ich möchte nicht, dass ihr es falsch versteht und dass er sagt, ja, wenn ich also geliebt werde, obwohl ich ein Sünder bin, dann muss ich mich hier gar nicht ändern. Hat man später mal so in diese Richtung den Paulus vorgeworfen. Also wenn gar keine Leistung notwendig ist, dann heißt es ja, das ist ein Freifahrtschein für die Sünde. Oh nein, diese erwählende, vorsätzliche Liebe Gottes führt und treibt und zieht zu dem Heiland hin. Beim Jakob, im Leben vom Jakob, lesen wir das auch später. Er lernt auf der Flucht zu seinem Onkel hin Gott näher kennen. Und da beginnt es dann langsam so, na, was fange ich nur mit diesem Gott an? 1. Mose 28, da greife ich jetzt schon ein bisschen voraus auf ein späteres Ereignis, was wir erst später betrachten werden. Aber 1. Mose 28, 20 und 21, da haben wir die Beschreibung dieses Traumes und seine Reaktion darauf, wie er, der Jakob, dann auch reagiert. Und er sagt Folgendes, er tut ein Versprechen, ein Gelübde. Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, so soll der Herr mein Gott sein. 4 Kapitel später, in Pniel, geht ihm wirklich das Licht Gottes auf. Und im 1. Mose 32 heißt es dann, Vers 31, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Das ist mir sehr wichtig, dass ihr das versteht. Ihr könnt nicht dabei stehen bleiben, Gott ist ein gnädiger Gott und er liebt mich und es reicht mir aus. Das reicht mir einfach aus. Das wird heute in der Kirche wirklich so erzählt, wisst ihr? Wenn die Menschen dort Gottesdienste auch hören, wenn sie dann später bei Beerdigungen sind, kriegen sie das dauernd gesagt, Gott ist ein Gott der Liebe und weil er ein Gott der Liebe ist, deswegen dürfen wir wissen, diese, die jetzt da beerdigt werden, sie kommen alle in den Himmel. Aber wenn ich so Gottes Liebe verstehe, verstehe ich sie völlig verkehrt. Ja, er ist in der Lage, den Sünder zu lieben. Den Feind, noch bevor er ihn überhaupt erkannt hat. Aber seine Liebe ist eine wirksame und sie ist auf dieses Ziel ausgerichtet, alle, die so geliebt werden, zu dem Herrn Jesus Christus zu führen. Und dies geschieht. Dies geschieht wirklich. Gottes Liebe, unabhängig von uns, von unserer Voraussetzungen, die wir mitbringen. Darf ich jetzt mal ein Trostwort sagen für alle, die schon den Herrn Jesus kennen? Manchmal geht es uns so, dass wir sagen, wir sind im Augenblick so schrecklich aufgelegt, wir sind so schrecklich in unserem Zustand. Es ist schon so schrecklich zumute. Wir sind vielleicht gefallen, wir leben im Ungehorsam, wir leiden unter einer Sache, mit der wir nicht zurechtkommen. Und manchmal drückt einen das so, dass man persönlich in seinem eigenen Leben und in seiner Nachfolge ganz arg traurig wird. Und dann denkt man manchmal, Gott liebt mich jetzt gar nicht mehr. Gott kann mich nicht mehr lieb haben. Denn ich bin ja ungehorsam in irgendeiner Sache. Ich kann mich nicht mehr an ihm freuen. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Ich kann ihm nicht mehr folgen, ich kann ihm nicht mehr gehorchen, so wie ich mir das wünschte. Ich bin einfach so selber mit mir zerstritten. Das kennt ihr, das kennen wir alle. Bruder aus Nordirland hat es neulich richtig gesagt, in einer Predigt, die er gehalten hat, über die geistliche Waffenrüstung, hat er gesagt, es gibt eigentlich keinen Zeitpunkt, wo uns Gott mehr oder weniger lieben würde. Es ist nicht so, dass wir an einem Tag, mal andersrum ausgedrückt, wo wir ganz besonders ein Segen sein durften für den Herrn Jesus Christus, ihm gehorchen konnte und auch Frucht bringen konnte, dass wir da mehr geliebt werden. Und es ist auch nicht so, dass wir an einem Tag, wo wir vielleicht gefallen sind und wo wir auch versagt haben, weniger geliebt werden. Die Liebe Gottes gründet sich nicht in dem, was wir tun, getan haben oder noch tun werden. Sie gründet sich in dem, was Gott für uns tut, durch seinen Sohn, durch den Herrn Jesus Christus, was er in ihm vollbracht hat. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er liebt uns um Jesu willen. Auch den Jakob. In Römer 3, Vers 25 heißt es einmal in folgender Weise. Wir haben uns das mal ja vor einigen Monaten oder Jahren schon jetzt her auch mal durchgenommen. Aber diesen kleinen Vers will ich euch gerne nochmal vorlesen, damit wir ihn hören. Römer 3, Vers 25, da heißt es, Vers 24, die Erlösung, die in Christus Jesus ist am Ende, den Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel, Sühneort, Kapore steht hier im Grunde genommen. Das ist der Sühnedeckel der Bundeslade im Alten Testament durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünde. Die vorher geschehene Sünde derer, die im Alten Testament Vergebung erfahren haben durch Gottes Gnade, die ist vorübergezogen, diese Sünde, auf der Grundlage des nachher vollzogenen Werkes Jesu Christi. Auf der Grundlage dieser Erlösung, dieser Sühnung, wurde Herr Jesus Christus vom himmlischen Vater bestraft wurde, gesühnt hat, die Strafe auf sich genommen hat, damit wir Friede haben können. Gottes Liebe im Leben des Jakob. Oh, könnt ihr euch vorstellen, wie von Gott von seiner Seite aus ihn ansieht? Wie mächtig ist Gottes Liebe, dass sie übersehen kann, zudecken kann. Deswegen heißt es dann später auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, dass die Kinder Gottes auch, wenn sie einander lieben, in der Lage sein sollen, auch Sünde zu bedecken. Der Herr Jesus Christus hat unsere Sünde mit seinem eigenen Blut bedeckt. Und so sollen wir auch in der Lage sein, eben einander in Liebe, in Güte, in Freundlichkeit auch anzusehen. Nicht wegen jeder Einzelheit und Kleinigkeit, die wir vielleicht bei dem anderen finden, woran wir uns stören, eben gleich zu sagen, oh, das ist aber so und so, sondern zudecken. Gottes Liebe ist eine solche herrliche Liebe. Der Jakob, als er nun auf seinen Weg weitergeht, hört er von dem Abraham über den Isaak, über seinen Vater, so muss ich es vielleicht eher sagen, vom Evangelium. Woher weiß ich das? Im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 56 steht, dass der Abraham den Tag des Herrn gesehen hat und sich an ihm gefreut hat. Könnt ihr selber nachschlagen. Johannes 8, Vers 56. Und es heißt nichts anderes, dass der Abraham einen Blick für den kommenden Erlöser hatte und für sein Werk. Und der Abraham hat es dem Isaak weitergesagt. Und der Isaak hat es sicherlich seine Kinder weitergesagt. Jakob, aber auch Esau. Er hat es ihnen weitergesagt. Nun stellt euch das vor. Die Situation im Haushalt, in der Familie, da sitzen sie zusammen. Isaak, Rebekka, Jakob, Esau. Und nun beginnt der Isaak zu erzählen von dem, was er von seinem Vater gehört hat, von dem Erlöser, von dem kommenden Heiland. Aber die Kinder haben kein Interesse. Sie hören nicht. Sie wollen spielen, sie wollen das, was sie sonst auch immer machen. Sie verstehen es nicht. Sie haben keinen Platz in ihrem Herzen. Sie haben keinen Platz in ihrem Herzen für das Evangelium, für die gute Botschaft. Geht es euch nicht auch so? Geht es euch nicht auch so? Ihr Kinder und junge Leute, die ihr von euren Eltern das Evangelium gesagt bekommen habt und immer wieder neu zu Hause es hört und ihr hört es und sagt zugleich in eurem Herzen, aber eigentlich interessiert mich was ganz anderes. Nun, bei Jakob und Esau war es genauso. Ich habe euch die zwei Texte gelesen. Erst viel später wird der Jakob sagen, nun ist meine Seele errettet worden. Oh, wie lange muss Gott warten? Wie lange muss Gott warten? Wie geduldig muss er sein? Wie geduldig ist seine Liebe gegenüber dem Jakob gewesen? Wie geduldig. Viele Jahre hat er gewartet. Viele Jahre hat er ausgehalten. Im Römerbrief steht einmal etwas Wunderschönes über die Geduld Gottes. Und das möchte ich uns kurz hier aufschlagen, weil das hier hineinpasst. Wenn wir von Gottes Liebe zu Jakob reden, wie er als junger Mann so abweisend war gegenüber dem, was auch seine Eltern ihm gesagt haben. Das heißt, er hat da noch gar nicht so ein offenes Herz gehabt. Römer 2, Vers 4 heißt es einmal von Gott: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut? Drei Wörter: Güte, Geduld, Langmut. Güte heißt nichts anderes wie Milde, Freundlichkeit. Das andere Wort: Zurückhaltung, Nachsicht, Ertrage. Und das letzte: Großherzigkeit, ein großartiges Gemüt. Makrothymia, das sind diese zwei Wörter: Makro, groß, Thymia, das Herz und das Gemüt. Er hat ein großes Herz. Der lebendige Gott hat ein großes Herz. Er kann es ertragen, dass der Jakob in diesem Augenblick ihn gar nicht erkennt. Er hört von ihm, aber er kennt ihn nicht. Er hört von ihm, aber er hat kein Interesse an ihm. Gott kann es ertragen. Ihr werdet nie wieder so eine Liebe entdecken auf der ganzen Erde. Wenn ihr später einmal eine Lehre macht und in eurer Arbeit dann steht vor eurem Lehrherr und durch euer ganzes Verhalten zum Ausdruck bringt: Das interessiert mich gar nicht, was ich da jetzt mache. Das interessiert, ich frage jetzt nicht nach. Ich lerne auch nicht. Nun ja, ich muss einen Beruf lernen und ich muss hier Geld verdienen. Macht es später mal so. Und ihr werdet erfahren, dass euer Lehrherr, oder ist eine Lehrherrin, das ist ganz egal, wird sagen: Entweder du strengst dich hier an, entweder du bist hier bereit, dich zu investieren und auch zu lernen und fleißig zu sein, oder du fliegst raus. So einfach ist es. Es gibt genügend, die deinen Platz haben wollen. Wir finden auch andere. Gell, das ist, was wir im Leben dauernd erfahren. Nicht nur als Jugendlicher, wenn man Lehre macht, sondern auch, wenn man dann später in der Arbeit steht, wenn ich kein Interesse an meiner Arbeit habe. Wenn ich keine Lust an meiner Arbeit habe, wenn es mir ganz egal ist, dann werde ich meine Arbeit wahrscheinlich ganz bald verlieren. Und nun steht der Jakob vor Gott. Er hat kein Interesse an Gott. Später wird er die Ordnung Gottes für sich selbst mit seiner List versuchen, für sich, also einen Gewinn daraus zu ziehen. Wir wissen, wir kennen die Geschichte, wo der Esau, als er gejagt hat, zurückkommt und wo er erschöpft und müde ist. Im 1. Mose ist es uns ja aufgeschrieben, Kapitel 25. Und da lesen wir, dass der Jakob einfach seinen Vorteil jetzt sucht. Er weiß, er merkt, der Esau, der ist jetzt so kaputt. Der hat nur noch Hunger. Und der Esau, der fragt ihn ja auch dann quasi, ne, was ist das denn da? Ich lese es euch mal vor. Vers 29, 1. Mose 25. Und Jakob kochte ein Gericht und Esau kam vom Feld und war erschöpft. Da sprach Esau zu Jakob: Lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab er ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zu sterben, und wozu nützt mir das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach, schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Ist das die rechte Einstellung? Die Schwäche des eigenen Bruders auszunutzen? Er ist müde, er ist erschöpft, er hat Hunger. Und der Jakob sagt jetzt, also bitte, du kriegst nur was zu essen, wenn ich dein Erstgeburtsrecht bekomme. Na, vielleicht hat er schon gemerkt, dass der Esau gar nicht so sehr an göttliche Dinge interessiert ist. Dass er vielmehr das Leben liebt, seine Jagd, seine Freude. Und der Jakob dachte, ach, das Erstgeburtsrecht, das kann mir nützlich sein. Oh, damals hat er noch sehr egoistisch gedacht. Er hat einfach an sich gedacht. Sein Vorteil, sein Recht, sein Segen. Es geht um mich. Das war seine Einstellung. Ich möchte einen Vorteil haben. Ich möchte Recht haben. Ich möchte gesegnet werden. Möchtet ihr das nicht auch? Möchten wir das nicht alle? Und geht es nicht uns manchmal auch so, dass unser Verhalten eines ist, wo wir im Grunde genommen völlig verkehrt sind in unserem Benehmen? Wir suchen einfach unser Recht. Wir suchen einfach unseren Vorteil. Wir wollen einfach ein schönes und ein gutes Leben. Wir wollen einfach, ja, das, was die ganze Welt will, das wollen wir ja auch. Und da kümmert es uns gar nicht, was Gott sagt und was Gottes Ordnungen sind. Jetzt geht es nur noch um mich. Jetzt geht es im Grunde genommen nur darum, dass ich vorankomme. Später wird er als der Erstgeburtssegen nun auch von seinem Vater weitergereicht wird, so weit kommen, dass er ihn, sein eigener Vater, belügt. Und dass er ihm ins Gesicht hinein sagt, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Und wie ist es so schnell gekommen, hat dann der Vater gefragt, dass du also das Wildbret erlegt hast. Und er sagt, und das ist jetzt richtig fromm, das müsst ihr euch mal anhören, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Das ist ein Ding, ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr hat es mir geschenkt. Der kann fromm reden. Versteht ihr? Der kann wirklich fromm reden. Könnt ihr das nicht auch? Können wir das nicht auch? Wenn es darauf ankommt, können wir fromm reden. Aber im alltäglichen Leben, suchen wir doch unsere Ziele, unsere Vorteile. Kann so jemand von Gott geliebt werden? So jemand, der so gottlos ist. Aber Jakob habe ich geliebt. Wisst ihr, ich staune darüber. Geht es euch nicht auch so, wenn ihr den Herrn Jesus schon kennengelernt habt und ihr betrachtet euch selbst, dass ihr euch wundert, wie kann Gott mich lieben? Auch in der vergangenen Woche habe ich eine Predigt aus dem Hohelied gehört von einem Prediger von Nordirland. Und er hat den Archibald Alexander, ein großer Theologe, aus Princeton zitiert. Prediger, Mitgründer vom Princeton Theological Seminary, aus dem später die Princeton Universität hervorging, wo Einstein dann auch studiert hat oder auch gelehrt hat. Von daher ist sie heute noch bekannt. Nun, er saß als alter Mann in seiner Klasse und seine Schüler fragten ihn, lieber Bruder Alexander, so möchte ich es mal jetzt sagen, was ist für Sie das Größte, das Schönste? Und ja, es kamen ihm die Tränen und er sagte, dass Jesus mich liebt, ist das Größte und das Schönste für mich, dass Jesus mich liebt. Ja, er weiß oder er wusste, wer er war. Wisst ihr es, ihr junge Leute, wisst ihr, wer ihr seid?
Ihr Erwachsene, wisst ihr, wer ihr seid? Wisst ihr, was in eurem Herzen drin ist? Wisst ihr, wie ihr für euch einfach lebt und euren Vorteil sucht und wie oft, wie alle ich auch, Gott ins Angesicht im Grunde spucke? Wir spucke ihm ins Angesicht durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unsere Unkenntnis, durch unseren Ungehorsam. Und er starb für meine Sünde am Kreuz, der Herr Jesus Christus. Wenn ich das mir überlege, was gibt es Größeres, als dass ich von ihm geliebt werde? Aber Jakob hat es, also, aber Gott hat Jakob geliebt, so muss ich es sagen. Ich habe Jakob geliebt, so sagt er es. Oh, wir haben immer einen Anker, wenn wir zu dem Herrn Jesus kommen. Bitte, bitte vergesst es nie. Ihr, die ihr jetzt hier sitzt und ihr im Augenblick mit diesem Anker noch gar nichts anfangen könnt. Euch geht es vielleicht genauso wie dem Jakob. Und ihr sagt jetzt im Augenblick auch, das ist mir im Grunde genommen einerlei, aber Hauptsache, ich komme zurecht. Hauptsache, ich habe so meine Ziele erreicht. Bitte vergesst es nie, dass in dem Herrn Jesus Christus ein Anker ist für euer Leben, dass ihr zu ihm kommen könnt. Diese herrliche, göttliche Liebe erfahrt ihr nur in ihm. Nur in ihm. Nur in ihm. Oh, wenn wir unsere Herzen nur besser erforschen würden, wenn wir nur mehr erkennen und verstehen würden, wie einsam wir in unsere Herzen oft sind, wie alleine wir oft sind, wie traurig wir oft sind. Wenn ihr es nur merken würdet, wenn euch Gott nur die Augen auftun würdet und wenn ihr nur verstehen könntet, in ihm, in dem Herrn Jesus Christus, da ist alles, was wir brauchen. Geht ihr mit ihm oder geht ihr ohne ihn aus diesem Gottesdienst hinaus? Geht ihr in diese Welt hinein mit dem Herrn Jesus Christus und dem Bewusstsein, er liebt mich, obwohl ich so ein elender Sünder bin? Oder lebt ihr euer Leben, wie damals der Jakob es gelebt hat? Ich lüge. Ich muss nicht bei der Wahrheit bleiben. Ich lasse mich auf diesen Deal ein und am Ende werde ich reich. Was ist schon die Wahrheit? Was ist schon die Wahrheit? Der Jakob hat in dieser Zeit weder Gott geliebt noch ihm gedient. Ich bin gleich am Ende meiner Predigt angekommen. Es ist gar nicht so leicht für die jungen Leute, wenn auch die Kinder heute mit dabei sind, aber trotzdem, es ist so ein wichtiges Thema. Weder ihn geliebt noch ihm gedient. Es gibt keine Liebe in dieser Welt, die sich in sich selbst auch genügen lassen kann. Gott ist sich selbst genug. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, weil ihm etwas fehlt. Versteht ihr? Das ist wichtig, dass ich das begreife. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, weil ihm etwas fehlt. Und der Mensch ist es nun, den er so dringend braucht. Gott ist sich selbst genug. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen kann er um seiner selbst willen auch, wenn er es will und wenn es ihm gefällt und wenn er es sich so vornimmt, jemand liebe, der ihn nicht liebt. Und der ihm nicht dient. Das ist natürlich nicht immer dann so, sondern Gottes Liebe erzieht uns dahin, bringt uns dahin, auch ihn zu lieben und ihm zu dienen. Aber in dieser Zeit, wo wir jetzt davon lesen, als Jakob ein junger Mann war, hat er ihm nicht gedient und hat ihn nicht geliebt, den lebendigen Gott. Aber Gott hat ihn geliebt. Jakob habe ich geliebt.
Das ist so ein großer Satz. Jakob habe ich geliebt. Woher nimmt er es? Woher nimmt er diese Liebe? Nun, wenn ihr heute Mittag euch hinsetzt, ist es nicht dann ein Festmahl? Wenn ihr euch sagt, ach, der Herr Jesus hat mich lieb, um seiner selbst willen, weil er es so will, weil er es sich so vorgenommen hat. Aus diesem Grund ist er Mensch geworden. Aus diesem Grund hat er das Gesetz für mich erfüllt und ist am Kreuz auf Golgatha für mich zum Opferlamm geworden. Und ich kann gar nichts bringen, ich habe nichts bringen können und ich werde nie etwas bringen können, was wirklich vollkommen ist und was ihn vollkommen zufriedenstellen kann. Aber er liebt mich einfach so. Er liebt mich einfach so. Oh, es gibt keine größere Liebe auf dieser Erde, in diesem Universum, als die Liebe Gottes. Es gibt keine größere Liebe, keine, die so sehr erfüllen kann, die so sehr glücklich machen kann, die so lange glücklich machen kann, in alle Ewigkeit hinein glücklich machen kann, zufrieden machen kann. Jakob erfreut sich jetzt an der Liebe Gottes, jetzt in diesem Augenblick. Was wirst du in 1000 Jahren erleben? Du sagst, es interessiert mich nicht, dann lebe ich nicht mehr. Doch, du wirst noch leben. Deine Seele wird noch am Leben sein. Und bis zu dem Tag, in 1000 Jahre, wirst du selber am Leben sein. Nun, was ist in 1000 Jahren? Spielt die Bundesliga noch?
Gibt es noch Mode?
Gibt es noch das, was jetzt unser Herz so bewegt, was uns so gefangen nimmt? Ist das dann noch ein Thema? Ist es noch wichtig? Ist es noch etwas, was uns dann weiter bewegen wird? Oh nein, ist alles vorbei, alles vorüber, alles zu Ende, alles aus, alles vorbei. Nur das eine bleibt stehen, nur das eine ist im Grunde genommen bis zum Ende aller Zeit bis hinein in die Ewigkeit, für alle Ewigkeit von Bedeutung. Bei Jesus oder ohne Jesus. Geliebt von der Liebe Gottes oder unter Gottes Gericht und Gottes Zorn gekommen. Esau war in dieser Familie. Esau war mit dem Jakob zusammen. Esau hat das Gleiche gehört wie der Jakob. Wie viel Esau gibt es hier? Wie viel Esau wird am Ende hier von diesem Ort einmal Gott entgegentreten? Werdet ihr dann sagen, Gott, es liegt an dir? Du hast mich nie geliebt. Die allgemeine Güte und Freundlichkeit Gottes, die allgemeine Liebe Gottes ist es, die euch jetzt am Leben erhält. Wenn der Satan könnte, würde er euch in einem Augenblick alle umbringen. Glaubt ihr das nicht? Doch, das ist so. Er ist ein Mörder. Wenn man ihn gewähren lässt, bringt er um. Er bringt um, er bringt um, er tötet, er zerstört. Er liebt euch nicht, die Welt liebt euch nicht. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, ob das, was ihr liebt, euch auch liebt? Das, was du liebst, liebt es dich auch? Das, was du, wo du dein Herz dran setzt, wo du es hängst, wo du von ganzem Herzen dran hängst, liebt es dich? Kann es dir etwas geben? Kann es dir etwas schenken? Kann es dir ewiges Leben schenken? Kann es dir Vergebung deiner Sünde schenken? Kann es dich befreien von der Schuld? Kann es dich losmachen von aller Ungerechtigkeit? Das kann nur Gottes Liebe. Aber Jakob habe ich geliebt. So heißt es. Aber Jakob habe ich geliebt. mir ist es heute Morgen nicht so gelungen, wie es eigentlich gelingen müsste, die Liebe Gottes als solche selbst euch aufzuzeigen. Es gibt einen Meister in diesem Fach, der Heilige Geist, der vermag es viel besser zu tun, wenn ihr in seine Schule geht und das Wort Gottes lest und ihr stoßt dann an so einen Vers wie eben Johannes 3, Vers 16, den ihr alle fast miteinander schon gehört und viele von euch auswendig kennen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der einen glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Gottes Leben, Gottes Liebe gibt sich hin, bevor wir uns hingeben. Der Jakob hat sich nicht Gott hingegeben. Er hat mit Gott gestritten, er hat gelogen, er hat überlistet, er ist wirklich ein Fersenhalter. Aber im Hinblick auf die Hingabe des Sohnes Gottes hat es Gott, dem Vater, gefallen, ihn zu lieben. Im Hinblick auf diese Liebe hat er seinen eigenen Sohn dahingegeben. Wir sind ihm so wichtig, dass er seinen eigenen Sohn hat leiden lassen für uns. Er hat ihn am Kreuz behandelt wie der letzte Verbrecher. Er hat ihn in den Abgrund gestoßen, in die Finsternis, dort im Kreuz, ins Gericht. Er hat ihn geschlagen und er hat ihn gezüchtet. Er hat ihn wie einen Mörder behandelt. Nur weil er nicht möchte, dass ein Sünder verloren geht, sondern dass er zum Leben kommt. Was für eine Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt. Also hat Gott die Welt geliebt. Aber Jakob habe ich geliebt. Ihr werdet in eurem Leben in der Zukunft sicherlich vieles sagen können, aber ihr werdet nie sagen können, niemand hat mir von der Liebe Gottes erzählt. Niemand hat mir von Jesus Christus berichtet. Wie viel auf dieser Erde müsse das jetzt sagen? Es gibt in Afrika Stämme und Nationen, die haben noch nie etwas von Jesus Christus gehört. Es gibt in Asien, in Australien, Menschen, die haben noch nie etwas von Jesus Christus gehört. Sind sie deswegen weniger schuldig? Nein, sie sind genauso schuldig. Was Gott geoffenbart hat, ist zu erkennen. Er ist in der Verantwortung der Mensch. Römerbrief sagt das ganz deutlich. Könnt ihr selber nachlesen. Aber wenn man sie fragen würde, wer ist Jesus Christus? Dann sagen sie, und das sagen sie dann zu Recht, ich habe noch nie was von ihm gehört. Oh, ihr habt von ihm gehört. Euch ist zu Hause und in der Gemeinde die Liebe Gottes nahegebracht worden. Habt ihr sie in eurem eigenen Herzen auch, die Liebe Gottes? Liebt ihr den Herrn Jesus Christus? Könnt ihr euch daran freuen, dass er, der Vater, seinen Sohn hingegeben hat? Sagt es euch etwas, Jakob? Aber habe ich geliebt? Oh, lasst es nicht an euch vorüberziehen. Nehmt es nicht als etwas, was selbstverständlich ist. Glaubt ja nicht, dass ihr den Segen Gottes für ewig gepachtet habt. Ihr lebt im Augenblick unter göttlicher Bewahrung in ganz besonderer Weise. Alle Kinder, die in Familie aufwachsen, wo Jesus Christus bekannt ist, sind in einer gewissen Weise geheiligt. Nicht, dass sie errettet sind deswegen, aber sie sind in einer gewissen Weise bewahrt. Was macht ihr mit dem Gut? Wie geht ihr damit um? Behütet ihr es? Wer da glaubt zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Der Stolz ist eins von den schlimmsten Dingen in unserem eigenen Leben. Glaubt ihr, dass ihr ohne Gott leben könnt? Ihr braucht die Bibel nicht, ihr braucht keinen Gottesdienst, ihr braucht keine Gemeinschaft mit Christen, ihr braucht kein Gebet, Ihr könnt ohne Gebet leben. Könnt ihr wirklich ohne Gebet leben? Könnt ihr wirklich ohne Gebet leben? Könnt ihr ohne diese Liebe Gottes leben in dieser Welt, in dieser Finsternis? Gebt es doch zu, dass ihr leidet. Gebt es doch zu, dass ihr müde und einsam seid. Gebt es doch zu, dass es euch langweilig ist. Dieses Leben ist im Grunde ein langweiliges Leben ohne Jesus. Wir sind ja immer nur auf der Suche nach dem nächsten neuen Kick. Noch ein Kick, noch ein Kick und noch ein weiterer Kick. Aber es wird nicht interessanter dadurch, es wird immer langweiliger. Interessant wird es, wo ich die Liebe Gottes entdecke. Möge der Herr uns helfen, dass wir sie entdecken. Und auch die Erwachsenen, die den Herrn Jesus schon kennen, so möchte ich es jetzt vielleicht mal sagen. Kann es euch ein Trost sein in der kommenden Woche, wenn ihr am Ende eines Tages merkt, ich habe dem Herrn heute nicht dienen können, wie ich wollte, und ich konnte ihn nicht lieben, wie ich ihn lieben wollte. Dass er sagt, aber er liebt mich. Aber er liebt mich. Und er liebt mich genauso wie gestern und wie vorgestern. Die Liebe Gottes, wenn wir sie verstehen, ist wie die Sonne, die heute so herrlich scheint. Sie macht uns froh, sie macht uns glücklich, sie lässt uns jauchzen, sie lässt uns jubilieren, sie lässt uns dankbar werden, wenn wir sie entdecken im Leben des Jakobs in dieser Zeit, wo er ihn noch gar nicht geliebt hat, dann kommen wir dahin, dass wir sagen, was bist du für ein wunderbarer Gott, dass du Jakob einfach lieben kannst, was bist du für ein wunderbarer Gott, dass du mich einfach lieben kannst. Dankbarkeit, Lobpreis, ist etwas, was unser Herz heilt. Undankbarkeit ist etwas, was unser Herz zerstört. Wenn man nicht mehr dankbar sein kann für das, was man hat, was Gott einem geschenkt hat, könnt ihr danken Gott für seine Liebe? Das wäre eine wunderbare Sache. Möge der Herr uns helfen, diese Liebe ganz neu für uns zu entdecken und sie auch zu suchen und nach ihr zu fragen. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O unser himmlischer Vater, wir können nicht verstehen, dass du uns liebst. In unserem Leben, Herr, können wir dich nicht so lieben, wie du es verdient hast. Wir schenken dir nicht die Aufmerksamkeit, die du verdient hast. Wir können dir nicht zuhören, so wie es sich gehört. Wir können dir gar nicht unser Herz schenken, von ganzem Herzen wirklich auch dir folge und uns dir hingebe, so wie es recht wäre. Herr, wir können von uns aus gar nichts. Und dass du uns liebst, ist einfach nur ein Wunder, ein großes Wunder. O Herr, ich möchte dir danken, dass du mich liebst. O wie schön ist deine Liebe, wie erfüllend ist sie, wie ermutigend ist sie für mich. Herr, hilf uns alle miteinander, dass deine Liebe uns selber groß werde, dass deine Liebe uns ein Anliegen wird, dass wir darüber nachdenken, dass wir verstehen, dass wir wirklich nicht liebenswert sind. Ach Herr, hilf uns, dass wir auch noch viel mehr dir danke und dich lobe und preise für deine Liebe. Und dass wir dann auch sie weitergeben und weitertragen. Diese herrliche Liebe, die so unbegreiflich ist und so lange andauert, ewig, ist sie von ihrer Art eine ewige Liebe. So sagst du es im Jeremia. Ach Herr, wir danken dir, dass du uns auch in diesen neue Woche begleiten willst. Lass uns doch den Tag über auch dahin kommen, dass wir uns selber weiter Gedanken machen. Erfülle uns mehr und mehr mit dem Verständnis deiner Liebe. Amen.